Auf Herz und Nieren. Gesundheit, Ernährung und Fitness to go. Der Podcast, in dem renommierte Experten erklären, was du für deine Gesundheit tun kannst. Radfahren ist die gesündeste Sportart der Welt.
Ob das wirklich stimmt, was Radfahren Positives bewirkt und wie ihr die Gesundheitseffekte optimal für euch nutzt, das klären wir heute.
Wir sprechen auch darüber, ob Pedelec, also E-Bike-Fahren, genauso gesund ist. Und bei welchen Erkrankungen Radfahren die Genesung super unterstützen kann und worauf man dabei achten sollte.
Außerdem geben wir euch wirklich praktische Tipps für den passenden Drahtesel.
Und damit herzlich willkommen bei Auf Herz und Nieren. Mein Name ist Andrea Bannert. Ich bin Mikrobiologin und leite die Online-Redaktion von Fokus Gesundheit. Und ich sitze hier heute im Studio mit einem ganz besonderen Co-Moderator.
Hallo, ich bin der Stefan Ruzas und ja, ich leite die Redaktion von Fokus E-Bike zusammen mit einem Kollegen.
Stefan, du bist von uns beiden der Vollprofi, was das Radfahren anbelangt und im Gegensatz zu mir ein echter Vielradler. Wie oft schwingst du dich denn aufs Fahrrad und was sind so die Gesundheitseffekte, die du dabei bei dir selbst beobachtest?
Naja, ich rade ehrlich gesagt jeden Tag. Also egal ob Sommer, Winter, ob es regnet, ob schneit. Ich mache kleine Fahrradreisen, ich radel auch mal über die Alpen. Also das Fahrrad ist für mich wirklich wie, ja, das Radeln ist für mich wie Atmen. Und wenn man bewusst und richtig atmet, dann ja, ist man auch fitter. Ich werde dieses Jahr 57 und glaube, dass ich eine ganz gute Kondition habe. Und ich habe auch den Eindruck, dass ich psychisch auch durchs Radeln ganz gut ausgeglichen bin.
Stefan, ich hätte dich jünger geschätzt, wirklich.
Dankeschön.
Ich sage das nicht nur so. Und ich finde es interessant, dass du das mit der Psyche ansprichst, weil das ist das, was ich bei mir beobachte. Ehrlicherweise, ich nutze im Alltag das Fahrrad nicht so häufig, würde das gerne mehr tun. Liegt ein bisschen daran, dass ich oben auf einem Hügel wohne, mitten in der Pampas und da muss man nachher halt immer wieder den Berg hochfahren. Aber ich fahre am Wochenende ganz gerne Touren durch schöne Landschaften und ich merke dann einfach, dass das beruhigend und auch entschleunigend auf mich wirkt. Bevor wir gleich zusammen mit einem Sportmediziner tief einsteigen in die Vorteile des Fahrradfahrens und wie man die optimal für sich nutzen kann, starten wir wie immer bei Auf Herz und Nieren mit ein paar Fakten.
Kurz und schmerzlos. Das Thema in Zahlen.
Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO reichen bereits 20 Minuten Radfahren an mehreren Tagen pro Woche aus, um die Gesundheit deutlich zu verbessern. Wer mit dem Rad zur Arbeit oder in die Schule fährt, senkt das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen um etwa 10% und verringert das Risiko für Typ-2-Diabetes sogar um 30%. Zudem ist das Sterblichkeitsrisiko durch Krebserkrankungen bei Radfahrern um 30% niedriger.
Radfahren ist gelenkschonend und kann sogar das Risiko für Kniearthrose deutlich senken. Das zeigt eine Studie aus dem Jahr 2024.
In Deutschland werden übrigens seit 2023 mehr Elektrofahrräder verkauft als klassische Fahrräder, auch Biobikes oder Pushbikes genannt. 2024 waren es wieder mehr als 2 Millionen E-Bikes.
Eine Untersuchung der Daikin University in Bristol in Australien zeigt, dass E-Bike-Nutzer im Vergleich zu herkömmlichen Radfahrern häufiger und länger unterwegs sind.
2023 gab es in Deutschland fast 95.000 Fahrradunfälle. Knapp 71.000 fuhren auf Biobikes, also traditionellen Fahrrädern. Unfälle mit E-Bikes führen häufiger zu tödlichen Verletzungen als solche mit Fahrrädern ohne E-Antrieb. Ein Grund dafür ist das höhere Durchschnittsalter der Verunglückten, ein anderer die höhere Geschwindigkeit.
Wir begrüßen jetzt unseren heutigen Experten, Professor Uwe Tektbur. Er leitet die Klinik für Rehabilitations- und Sportmedizin an der Medizinischen Hochschule in Hannover und er hat als erster eine große Studie gemacht, die Gesundheitseffekte von E-Bike-Fahren mit denen beim Biobike-Fahren vergleicht. Herzlich willkommen, Uwe. Wir freuen uns wirklich sehr, dass du dir die Zeit nimmst und zu Gast bei Auf Herz und Nieren bist.
Ja. Guten Tag, Andrea. Guten Tag, Stefan. Freue mich auch.
Uwe, ich habe gleich zum Einstieg eine persönliche Frage an dich. Fährst du selbst gerne Fahrrad und falls ja, warum?
Na, ich fahre sehr viel Fahrrad, weil es eben mittlerweile mein Sport ist sozusagen. Das Schöne an dem Sport ist, dass es gleichzeitig die Arbeitswege erleichtert. Und so kommen dann im Laufe des Jahres auch einige Kilometer zusammen.
Jetzt bin ich ja überzeugt davon, aber mal wissenschaftlich betrachtet, Uwe, ist denn Radfahren wirklich die gesündeste Sportart der Welt?
Es ist auf jeden Fall so, dass Radfahren ja grundsätzlich eine Ausdaueraktivität ist und Ausdauer ja ganz viele Effekte hat gegen Bluthochdruck, gegen Diabetes, gegen Übergewicht und es schont dabei die Gelenke, also Knie und Hüfte werden nicht übermäßig belastet. Und deshalb ist Radfahren eben eine sehr, sehr gesunde Sportart.
Uwe, lass uns das mal im Detail durchgehen, also die positiven Effekte des Radsports und auch, wie wir sie optimal für uns nutzen können. Du hast das mit dem Gelenkschonen schon angesprochen. Das finde ich sozusagen einen der offensichtlichsten, also für mich persönlich offensichtlichsten Effekte. Kannst du noch mal kurz erklären, warum Radfahren eben auch im Vergleich mit anderen Sportarten so gelenkschonend ist und wie man das vielleicht noch verstärken kann, also wie man Rad fahren kann, gerade vielleicht, wenn man Probleme hat, uns noch gelenkschonender macht?
Im Gegensatz zum Laufen, Joggen zum Beispiel, gibt's beim Radfahren ja keine Stöße. Also die Gewichte, die der Körper beim Landen auf Knie, Hüfte und Sprunggelenk ausübt, die sind beim Laufen um ein Vielfaches höher als beim Radfahren. Und beim Radfahren hast du ja eher so eine zyklische Bewegung. Das heißt, man tritt runter mit dem einen Bein, man tritt runter mit dem anderen Bein. Und da gibt's keinen Stoß, der sozusagen Knie oder Hüftgelenk stark belastet. Und ganz besonders gut ist es, wenn man auch die zweite Hälfte der Bewegung beim Radfahren aktiv gestaltet, also das Hochziehen. Wir haben ja jetzt das Strecken des Beines, also du trittst die Pedale runter. Und dann streckst du mit dem anderen Bein und dann kommt die Pedale mit dem zuvor genannten Bein wieder hoch. Und das ist in der Regel inaktiv, weißt du? Also du ziehst das Bein jetzt nicht aktiv hoch. Wenn man jetzt den Berg hochfährt, ist das ganz anders. Also dann versucht man zu ziehen, zu strecken, dass sozusagen beide Beine vollst im Einsatz sind. Und so hat man eben eine ganz starke Leistung, die man erreicht, aber dennoch eine geringe Belastung.
Wie ist das denn mit dem Muskeltraining? Welche Muskeln werden denn beim Radfahren trainiert? Also da geht's ja wirklich nicht nur um die Beine, sondern ich meine, ich sitze viel am Schreibtisch. Bei mir geht's ja auch um meine Rückenmuskulatur. Wird die da auch trainiert oder kann ich da irgendwie diesen Effekt des Trainings noch verstärken?
Der Hauptanteil der Belastung ist schon bei der Muskulatur, die das Bein im Kniegelenk streckt. So, und jetzt kommt es darauf an, wie wir Rad fahren. Also fahren wir zum Beispiel durch das Gelände und haben ein Mountainbike und nutzen den Lenker richtig, dann hast du auch eine Gesamtkörperbelastung, weil du auch am Lenker mitziehst. Das andere Extrem ist das Ergometer zum Beispiel. Also wenn man auf so einem Fahrradergometer sitzt und du trittst nur runter, machst mit dem Oberkörper gar nichts, dann hast du für die Muskeln und Knochen im Oberkörper gar nichts getan. Eine interessante Studie mit Mountainbikern, da hat man geschaut, ob die Knochendichte in der unteren Wirbelsäule durch das Bikefahren auch gefördert wird. Und die konnte zeigen, dass das tatsächlich der Fall war. Also auch die Knochenfestigkeit wird durch das Mountainbike verbessert. Und das ist ja ganz klar, weil du ja die Kräfte überträgst vom Lenker über Schulter und Rumpf an die Beine. Aber jetzt grundsätzlich würde ich sagen, auch der Rennradfahrer selbst, also auch die Profis sozusagen, die machen auch viel Ausgleichstraining, weil du ja eine ganz spezielle Körperhaltung, eine vorn übergebeugte Körperhaltung hast. Und du musst auch die Muskeln fördern, die den Oberkörper wieder schön strecken. Ja, also muss Dehn- und Streckmuskulatur machen. Ich finde immer so toll die Kombination Radfahren und Kraulschwimmen zum Beispiel. Da hast du die ideale Kombi Kraft, Ausdauer und Stabilität auch für den ganzen Oberkörper.
Genau, übers Radfahren hinaus Dinge zu machen, die dann weitere Muskulatur optimal fördern. Ich möchte bei den Gesundheitseffekten, bevor wir nochmal zu Herz-Kreislauf kommen, das ist, glaube ich, ja auch ganz oben auf der Liste und das hast du auch schon angedeutet, zur Psyche kommen. Auch die hast du schon angedeutet und das ist etwas, was ich für mich persönlich merke, als mal ab und an Tourenradlerin. Ich, im Gegensatz zu euch beiden, ich radle lange nicht so viel wie Stefan und du, aber diese psychischen Effekte stelle ich für mich fest. Wie ist denn da die Studienlage, Uwe? Gibt es da Studien, die irgendwie positive Effekte auf die psychische Gesundheit zeigen für Radfahren?
Was wir wissen zum Beispiel, wenn wir viel Fette abbauen, als Energiequelle. Und das ist ja beim Radfahren ausgeprägt. Also ungefähr 50% der Energie beim Radfahren nutzen wir aus unseren Fettdepots. Führt dieser Stoffwechselweg dazu, dass ein Botenstoff, der später zum Glückshormon wird im Gehirn, erhöht wird im Blut. Und diese Freisetzung des Tryptophans aus der Proteinbindung führt dazu, dass dieser Stoff eben die Blut-Hirn-Schranke überwinden kann, aus dem dann später das Serotonin gebaut wird. Und so kann man sich eben einen direkten antidepressiven Effekt gut vorstellen. Ich habe aber jetzt über den reinen Stoffwechselweg noch ganz andere Dinge, die ich mir so vorstelle. Also die schönsten Erlebnisse, die ich als Radfahrer hatte, waren immer die, wenn du sozusagen die körperliche Aktivität mit einem schönen Naturerlebnis verbindest. Also wenn du zum Beispiel einen neuen Weg fährst, du fährst einen Berg hoch zum ersten Mal, dann freust du dich ja sozusagen an dem Berg und am Ende tritt dann was anderes noch in Kraft, dass du was geschafft hast. Also sozusagen dieses Euphoriegefühl, Mensch, bin jetzt oben. Und da sind ganz viele zentrale Prozesse bezogen auf das Gehirn parallel. Also du erlebst was Tolles, du hast über den Stoffwechsel antidepressive Effekte. Und das ist, glaube ich, das, was man sich so wünscht. Na, also du machst das für deinen Körper, aber du fühlst dich auch extrem wohl dabei, indem du in der Natur was erlebst. Deshalb ist es auch ganz schön, wenn man nicht nur immer mit dem Rennrad fährt, sondern auch mal ein Rad nutzt, mit dem man einfach Wege ausprobieren kann. Also wenn man jetzt irgendwie in Schotter kommt oder in Matsch, dass man auch wieder umdrehen kann und wieder zurückkommt. Und das machst du eigentlich nicht, wenn du sozusagen immer mit dem Rennrad deine Strecken fährst. Da ist es eben toll, wenn man, weiß nicht, so ein Gravelbike hat oder ein Mountainbike und einfach Straßen oder Wege ausprobiert, den man nicht kennt.
Also die Motivation funktioniert bei mir schon. Es beginnt schon.
Ja, aber das ist ja tatsächlich so. Also ich kenne mich natürlich hier in Hannover ganz stark aus. Aber wenn ich dann einfach sage, jetzt fahre ich mal und nehme das Gravelbike und probiere da mal diese Strecken da hinten aus, wo ich sonst immer mit dem Rad auf der Straße bin, ne, dann siehst du, das sind ja auf einmal Seen, die hast du noch nie gesehen. Ne? Und dieses Erleben, das ist eben was du mit dem Rad ganz toll hast. Im Vergleich zum Laufen zum Beispiel oder zum Walken ist es ja so, dass die Strecken, die du auch erlebst, ja auch viel, viel größer sind. Ne? Also jetzt so Runde um Hannover rum, 110 Kilometer, das ist toll. Also was du sozusagen da an außerhalb der normalen Straßen liegende Feldwege auch hast, die richtig befestigt sind.
Ne? Also ist das der wissenschaftliche Appell, immer wieder das Neue zu entdecken, abenteuerlustig zu sein?
Ich sehe es jetzt nicht als Abenteuer, aber ich finde, weißt du, das Erleben ist für mich was Wichtiges, ne? Dass du sozusagen Dinge neu siehst und auch kennenlernst, ne? Und gerade so in deinem Umfeld, wo du eigentlich heimisch bist, aber dadurch, dass du eben immer nur Straßenbahn fährst oder Auto, das eigentlich gar nicht kennst. Also hier ist es ein ganz schönes Beispiel, weil wir zwischen Stadt und medizinischer Hochschule diesen großen Stadtwald haben, die Eilenriede. Und wenn Menschen nie mit dem Fahrrad fahren, dann kennen die das gar nicht. Die wissen gar nicht, dass sie nur 10 Minuten durch die Eilenriede fahren, schon sind sie an der Hochschule. Nein, man fährt mit dem Auto drumherum oder mit der Stadtbahn. Ne? Also das musst du einfach lernen, auch wenn du dich verfährst, egal, man muss es einfach lernen.
Wie machst du das denn auf dem Fahrrad? Fährst du dann ganz bewusst immer wieder neue Wege oder hast du da Routinen?
Na, immer wieder neue Wege würde ich jetzt nicht sagen, aber immer mal wieder neue Wege. Ne? Und das ist ja auch immer eine Frage von, wie ist denn deine zeitliche Ressource? Also Sonntag, 10 Grad, ne? Lässt sich das gut machen? Vor allen Dingen, wenn man sich vornimmt, ja, heute rase ich mal nicht durch die Gegend, sondern ich fahre jetzt locker mal 2 Stunden. Ne? Und dann ist egal, ob du den oder den Weg nimmst. Ne? Und dann ist es einfach ziemlich spontan, was so passiert, sage ich mal. Ich plane keine Strecke vorher, irgendeiner App oder so. Ich mach's einfach.
Du hast ja schon von dem Ausdauereffekt gesprochen des Radfahrens. Was ist denn der Benefit für das Herz-Kreislauf-System dann genau? Wie groß ist der und was kann ich da vielleicht auch noch zusätzlich rausholen?
Also ganz wichtig zu wissen ist, dass unsere Leistungsfähigkeit so ab dem 30. Lebensjahr ja stetig abnimmt. Wir werden älter, wir werden leistungsschwächer. Und ein wichtiger Marker für unsere Gesundheit und Fitness ist, wie leistungsfähig sind wir auf dem Fahrrad, zum Beispiel bei so einem Ergometertest beim Arzt. Und diese Leistungsfähigkeit, die können wir durch das Radfahren so stärken, dass wir praktisch im Gegensatz zum Untrainierten 15 Jahre jünger bleiben. Also das ist so ein Durchschnittswert, sage ich mal. Den erreicht man, sagen wir mal, 5-mal in der Woche eine halbe Stunde Rad fährt.
15 Jahre jünger.
Wow. Also Stefan hat die, ich nicht.
Ja, muskulär, also das ist ganz klar. Und die Anpassungen, die man jetzt mit dem Fahrradfahren erreicht, die sind ja ganz, ganz vielfältig. Erstmal, wenn man an das Herz- und Kreislaufsystem denkt. Das Herz zum Beispiel wird besser durchblutet, baut neue Gefäße auf. Der Blutdruck wird durch das Radfahren jedes Mal gesenkt. Also wenn du eine Strecke gefahren bist, du misst vorher und hinterher den Blutdruck, dann siehst du, der Blutdruck ist über Stunden nach dem Radfahren noch gesenkt. Dann muss ja irgendwie beim Radfahren die Energie her. Du verbrennst ja ganz viel Energie beim Radfahren aus Fetten und aus Kohlenhydraten. Und da lernt man dem Körper, wie können die Fette abgebaut werden und wie kannst du die Zucker aus dem Blut in den Muskel hineinbekommen. Also das, wofür Diabetiker zum Beispiel Insulin brauchen, das machst du mit dem Radfahren praktisch ganz allein. Du sorgst dafür, dass der Zucker in die Muskelzelle kommt, weil sich auf der Muskelzelle die Schleusen öffnen, damit der Zucker hinein kann. Und beim Fettabbau ist das so, dass der Trainierte, also der regelmäßig Rad fährt, dass der 60% oder sogar mehr Energie aus den Fetten herausbekommen kann, wohingegen der Untrainierte vielleicht nur 30-40% Fette verbrennen kann bei deren Aktivitäten. Also der Körper hat sozusagen auf der Energieseite auch viele Anpassungen. Ja, so, und dann gibt's noch den Muskel selbst. Also jetzt haben wir eben das Herz-Kreislauf-System gesagt, dann haben wir die Energieseite betrachtet und jetzt der Muskel selbst wird ja auch leistungsfähiger. Wir haben im Muskel ausdauernde Muskelfasern und Fasern, die für Kraft und Schnelligkeit zuständig sind. Wenn man jetzt nur langsam moderat fährt, nutzt du nur die Ausdauermuskelfasern, die auch das Fett verbrennen können. Wenn du jetzt aber auch an die Leistungsfähigkeit denkst, du willst auch mal einen Hügel schneller hochfahren, dann setzt du sozusagen zusätzlich noch deine Kraft- und Schnelligkeitsfasern ein. Und das führt dazu, das merkt man auch, dass die Beine, also die Muskeln an den Beinen einfach auch kräftiger werden und mehr Volumen kriegen. Du hast eine viel stärkere Muskelkapazität. Also was ich vorhin sagte mit den 15 Jahre jünger, das bezieht sich darauf, dass die Leistungsfähigkeit um 50 oder 100 Watt zunimmt dadurch, dass du eben trainierst. Also um, sagen wir mal, 20% oder noch mehr. Und das ist dann der Effekt, dass rein der Muskel, wenn du den Muskel streckst, dass das eben stärker ist und dass du dort eine bessere Ausdauer hast.
Uwe, Radfahren ist ja nicht nur Sport, denn Radfahren können wir besonders gut in unseren Alltag integrieren. Wieso funktioniert das denn so gut?
Also wenn wir an das Radfahren im Alltag denken, erleben wir den Alltag oft viel fröhlicher, weil wir sozusagen anstatt im Auto zu sitzen und im Zau zu stehen oder vor der Ampel zu stehen, kannst du mit dem Rad eben die grüne Strecke wählen, viel weniger Ampeln. Es dauert vielleicht etwas länger, nicht vielleicht, es dauert in der Regel etwas länger, aber dieser tolle Nutzen, den man hat, sowohl für Gesundheit, aber auch für das Wohlbefinden, der ist ganz stark. Und wenn ich daran denke, ich darf dann abends wieder zurückfahren von der Arbeit nach Hause, dann habe ich ja gleich den Effekt, dass ich den Arbeitsstress hinter mir lasse und dann, sag mal, gut gelaunt zu Hause ankomme. Das sportliche Radfahren oder das Radfahren im Alltag, das überschneidet sich ganz stark. Du kannst ja sozusagen schnell von A nach B fahren, dann ist es auch ein Sport. Oder du fährst langsam oder länger, also die Facetten sind ja ganz vielfältig. Also von, ich sag mal, ich war 10 Minuten zum Einkaufsladen oder ich mache am Sonntag eine Radtour mit Freunden oder ich fahre am Wochenende, wenn es schön ist, 100 Kilometer Rennrad. Also die Vielfalt ist ja unglaublich groß. Und Nutzen für unsere Gesundheit und Fitness haben praktisch alle diese Aktivitäten.
Uwe, danke für die Zusammenfassung nochmal, für diese ganzen positiven Effekte. Ich habe mich immer schon gefragt, ob das beim E-Bike-Fahren genauso gegeben ist. Ich muss zugeben, ich gehöre so zu den Leuten, die schon immer so gedacht haben, E-Bike-Fahren, ja gut, mein Papa ist jetzt über 70, der hat sich eins gekauft, aber es ist eher was für ältere Leute. Jetzt hast du zusammen mit deinem Forschungsteam an der Medizinischen Hochschule in Hannover eine wirklich große Studie gemacht, wo du gesundheitliche Effekte von E-Bike mit Biobike verglichen hast und dafür, und das ist das, was ihr besonders gemacht habt, habt ihr nicht einfach Radfahrer befragt, das haben andere Studien auch gemacht, sondern ihr habt bei sage und schreibe 58.833 Fahrten die Herzfrequenz und Geschwindigkeiten gemessen. Kannst du denn jetzt mein persönliches Gefühl, dass ich mich beim E-Bike-Fahren einfach nicht anstrenge und deshalb das nicht auf meine Fitness einzahlt, widerlegen?
Das habe ich am Anfang auch gedacht. Also die E-Biker, die einen da am Berg in Mallorca so locker überholen, ne, da hat man sich ganz schön geärgert. Und dann habe ich mir gedacht, das musst du doch mal so richtig untersuchen. Wie ist es denn tatsächlich? Und wenn du eine Aussage erstellen möchtest, wie es so in der Bevölkerung ist, da brauchst du eben eine große Gruppe an Menschen, die du untersuchst. Also wir haben fast 1900 Teilnehmer in der Studie gehabt, 2/3 E-Bike-Fahrer, 1/3 Radfahrer. Was sich grundsätzlich zeigt, ist, dass E-Bike-Fahrer im Schnitt etwas älter sind, so 5, 6 Jahre älter, dass sie oft Begleiterkrankungen haben, zum Beispiel die E-Bike-Fahrer hatten zu 30% Bluthochdruck, dass aber auch viele jüngere Leute das E-Bike nutzen, um damit beispielsweise Autofahrten zu ersetzen. Also 30% der E-Bike-Fahrer sagten, naja, wir ersetzen Teil unserer Autofahrten durch das E-Bike. Das hast du bei den Fahrradfahrern nur zur Hälfte. Und dann fragt man sich natürlich, Mensch, wenn die jetzt mit dem E-Bike fahren, hat das irgendeinen Nutzen, hat das irgendeinen Benefit? Und es gibt einen einfachen Marker, an dem man das messen kann. Das ist der Anstieg des Pulses. So, wenn mein Puls jetzt ansteigt, zum Beispiel bei meiner normalen Radtour von 60 auf 120, dann habe ich da eine moderat bis intensive Trainingsleistung damit. Und wir haben bei diesen 58.000 Fahrten immer diese Herzfrequenzverläufe der E-Biker und der Radfahrer gemessen. Und wir haben gesehen, dass der Herzfrequenzanstieg bei den Radfahrern auf 118 war und bei den E-Bike-Fahrern auf 112. Der Unterschied von nur 6 Schlägen bei diesem ganzen Herzfrequenzanstieg, der hat mich sehr überrascht, weil das praktisch dafür steht, dass im Alltag die E-Bike-Fahrer eine durchaus sehr relevante Belastung haben, fast so stark wie die Radfahrer. Das hat natürlich damit zu tun, dass die meisten E-Bike-Fahrer dir sagen, naja, ich fahre nur mit einer geringen Unterstützungsstufe. Und das bedeutet eben, sag mal, bevölkerungsbezogen, dass das E-Bike-Fahren einen großen gesundheitlichen Nutzen hat.
Also mein Vorurteil, E-Bike-Fahren ist nur was für ältere Leute, damit kann man auf jeden Fall aufräumen.
Naja, ich würde mal sagen, daneben, dass du einen guten Herz-Kreislauf-Nutzen hast und Gesundheitsnutzen hast, auch den Nutzen, dass das E-Bike-Fahren auch Menschen wieder auf das Rad bringt, die kein Fahrrad wegen ihrer Erkrankung gefahren sind. Zum Beispiel, ich habe eine Arthrose im Kniegelenk, ich fahre kein Fahrrad mehr. Oder ich habe Adipositas, nee, das ist mir alles zu anstrengend. Ne? Das ist sozusagen dieses Drittel von Menschen mit etwas höherem Alter, aber mit Risiken oder mit gesundheitlichen Schäden, die das E-Bike nutzen, um überhaupt wieder fahren zu können. So dass ich sagen würde, es gibt diese 2 Schwerpunkte. Der eine Schwerpunkt ist, ich setze das E-Bike so richtig ein im Alltag, um konkret das Auto sozusagen zu ersetzen. Und das andere ist eben, Mensch, ich nutze das E-Bike, um auch überhaupt wieder aktiv werden zu können. Da muss man natürlich dafür sagen, wenn man jetzt lange kein Rad mehr gefahren ist, dann ist es wichtig, dass man, bevor man jetzt mit dem E-Bike losfährt, eine entsprechende Schulung wahrnimmt durch einen der vielen Radfahrclubs. Das gibt's ja in allen Städten überall. Also es wäre eine dringende Bitte. Also bevor ich das starte, einmal üben. Was beim E-Bike-Fahren völlig überraschend ist, wenn du zum ersten Mal drauf sitzt und dann sozusagen eine hohe Unterstützungsstufe eingestellt hast und du trittst runter, dann wird ja das Runtertreten gleich mal 3 oder mal 4 von der Beschleunigung gesetzt. Und dann schießt du gleich nach vorn beim ersten Mal. Also das muss man auf jeden Fall erstmal lernen.
Da geht's ja jetzt quasi um Fahrtechnik auch, um den Umgang mit einem E-Bike. Jetzt habt ihr ja in eurer Studie auch herausgefunden, dass das E-Bike wirklich den Einstieg in diese körperliche Aktivität erleichtern kann. Du hast es gerade schon skizziert. Also wirklich den sozusagen den Transfer in den Alltag. Und du hast ja auch schon von den Menschen mit Vorerkrankungen gesprochen. Worauf sollten die denn besonders achten, bevor die überhaupt wieder anfangen mit dem Fahrradfahren, mit dem E-Biken? Was sollten Sie vorher machen jenseits der Technikschulung?
Also wenn ich schon lange keinen Sport mehr gemacht habe und ich weiß, ich habe zum Beispiel hohen Blutdruck oder deutliches Übergewicht, dann bietet es sich natürlich an, dass man mal so ein Check-up macht beim Hausarzt, ne? Und sich da ein grünes Licht vielleicht holt für. Es kann ja auch sein, dass wenn man einfach zu viel will, ich habe jetzt mal ein E-Bike und fahre anstrengend damit, dass es vielleicht auch zu viel ist für das, was man eigentlich kann. Also da würde ich auf jeden Fall zu raten. Und dann gibt es da einen großen Vorteil, was das E-Bike gegenüber dem normalen Rad hat. Du bist da eigentlich nicht limitiert in der Strecke, die du dir aussuchst. Also du kommst ja immer wieder zurück, weil du eben zur Not mit einer hohen Motorunterstützung fahren kannst. Was aber sehr ungewöhnlich ist, wenn man sagt, ah, ich mache jetzt gleich mal eine 2-Stunden-Tour. Der Po wird ganz schön wehtun am Anfang. Also es lohnt sich, wenn man seinen Bewegungsapparat an das Radfahren erstmal wieder langsam gewöhnt. Sag mal, bei Strecken ab einer Stunde ist sozusagen das Sitzen die am häufigsten genannte Komplikation, sage ich mal.
Also langsam gewöhnt heißt also erstmal nicht länger als eine Stunde radeln?
Also wenn ich jetzt lang nicht gefahren bin und ich starte jetzt wieder, dann würde ich mit einer halben Stunde wahrscheinlich erst anfangen. Also ne, komme ich klar, ne, wie ist die Sitzposition, ist die richtig eingestellt? Das ist ja auch oft ein Problem. Ne? Da brauchst du sozusagen eine Unterstützung. Da musst du zu deinem Händler gehen und sagen, jetzt stell mir das mal alles so ein, wie es optimal für mich ist. Also ich würde nie ins Geschäft gehen, aber das Rad gefällt mir, das nehme ich jetzt mal mit. Und dann will ich sozusagen als totaler Laie damit losfahren. Man sieht ja ganz oft, dass Menschen ganz tief sitzen auf dem Fahrrad oder auf dem E-Bike. Dass sozusagen du eigentlich 10 Zentimeter höher sitzen müsstest, damit du eine gute Stellung hast auf dem Fahrrad.
Mhm. Uwe, ich würde gerne noch auf das Thema orthopädische Verletzungen eingehen. Bei den Sportverletzungen, die ich mir in meiner Kampfsportkarriere zugezogen habe, einmal Meniskus, einmal Sprunggelenk, wurde mir dann immer auf mein, oh, ich möchte so gerne wieder Bewegung machen, tatsächlich das Fahrradfahren empfohlen. Was bewirkt denn das Fahrradfahren nach einer orthopädischen Verletzung und wie schnell nach so einer Verletzung würdest du denn empfehlen, darf man wieder aufs Fahrrad steigen und worauf sollte man da vielleicht gerade am Anfang, eben nach so einem Beispiel wie Bänderverletzung, Meniskus-OP oder ähnliches, worauf muss man denn vielleicht achten?
Grundsätzlich ist bei Wiederaufnahme von Radfahren nach einer, sag mal, Gelenkverletzung zu beachten, ist der Knorpeldefekt oder sind so eine umgehende Strukturen. Wichtig ist, dass der Einstieg relativ zügig wieder erfolgt, aber mit ganz gleichmäßigen Übungen. Also ich würde jetzt nicht mit dem Mountainbike eine Rüttelstrecke fahren, sondern ich würde mich erstmal aufs Ergometer setzen, damit du siehst, du kriegst sozusagen den therapeutischen Nutzen erstmal dadurch hin, dass die Gelenke sich ganz regelmäßig wieder bewegen. Das hast du draußen auf dem Rad nicht so einfach. Und deshalb ist es oft so, dass in der Rehabilitation beim Physiotherapeuten das Fahrrad- oder Ergometerfahren mit einer der ersten Maßnahmen sind, die jetzt stattfinden. Und davon würde ich dann abhängig machen, ob ich draußen aufs Rad gehe oder nicht.
Alles klar. Habe ich tatsächlich dann auch so gemacht. Ich habe mir von meinen Eltern so einen Home-Fahrradtrainer quasi ausgeliehen und damit gestartet nach dieser Meniskus-OP. Jetzt hast du schon angedeutet, Uwe, in der Rehabilitation spielen Fahrradergometer auch eine wichtige Rolle. Jetzt im Zusammenhang mit orthopädischen Verletzungen. Gibt es denn noch andere Erkrankungen, wo in der Reha auf Fahrradfahren gesetzt wird? Ich habe zum Beispiel mal bei einem Unterwasser-Fahrradtraining von Brustkrebspatienten zuschauen dürfen am Chiemsee in der Reha-Klinik. Das fand ich auch total spannend.
In den Reha-Kliniken hast du in aller Regel das Ergometer. Und da ist es einfach so, dass das Ergometerfahren sehr, sehr, sehr gut steuerbar ist. Du kannst für jeden die richtige Wattzahl aussuchen. Du kannst Herzfrequenz oder EKG gut überwachen. Und es betrifft dann ganz viele verschiedene Bereiche von der Erkrankung. Also Herz-Kreislauf, Krebserkrankung, Lungenerkrankung. Also bei all diesen Rehabilitationsmaßnahmen findet dieses Training statt. Aber was eigentlich wichtig ist, ist, dass man dann den Übergang gut findet. Also die Reha ist zu Ende, 4 Wochen, so, und dann müsste man direkt aufs Fahrrad steigen. Mhm. Damit du sozusagen das, was du gelernt hast, dass du das weitermachst. Und da haben wir ja ein großes Problem hier in Deutschland. Und das ist Sommer, Winter. Ne?
Ah, okay.
Sommer, Winter. Die Unterschiede sind immens. Also wenn man jetzt die Fahrradfahrer hinsichtlich ihrer Kilometer sich ansieht, dann sind die gefahrenen Kilometer im Sommer eher 3-mal höher als im Winter. Ne? Ist doch klar. Also du fährst nicht so lang, fährst du überhaupt. Das wird so durch das E-Bike so ein bisschen relativiert, weil das Schlechtwetterfahren mit dem E-Bike etwas einfacher ist als mit dem Fahrrad. Und du kannst dich dolle dick anziehen und eine höhere Unterstützungsstufe wählen und bist trotzdem nicht triefnass an deiner Arbeitsstelle angekommen. So, und ich sage das deshalb als Problem, weil wenn es um Fitness und Gesundheit geht, dann zählt nicht, oh, ich habe jetzt 3 Monate im Sommer jeden Monat 1000 Kilometer gefahren, sondern ich bin jeden Monat 300 Kilometer gefahren. Na, das ist sozusagen für Gesundheit und Fitness viel, viel besser. Und deshalb muss man sich Strategien überlegen, wenn es eben schlechtes Wetter ist. Was mache ich denn dann? Ne? Also von vornherein, auch wenn man sich vornimmt, ah, ich fahre denn schon und so, aber in der Realität sieht das doch anders aus oft. Also es ist auch dunkel, also es ist ja das andere Problem. Es ist ja jetzt nicht nur die Kälte. Ne? Und dafür müsste man sich von vornherein schon überlegen, wie gestalte ich denn so Herbst und Winter? Und dann macht es eben Sinn, dass man sich zu Hause eine Rolle hinstellt oder eben ins Fitnesscenter geht oder einen Sportverein geht und dort seine Fitness erhält. Muss ja nicht unbedingt das Radfahren sein, aber es muss auf jeden Fall sozusagen das Erhalten der Leistungsfähigkeit sein mit Sport.
Jetzt kann man sich ja beim Radfahren auch verletzen. Was sind denn deine Tipps aus medizinischer Sicht, um Unfällen und Sportverletzungen beim Radfahren vorzubeugen?
Sportverletzungen selbst oder Schäden selbst sind ja im Vergleich zu den Stürzen sehr, sehr selten. Um Stürze zu vermeiden oder Unfälle zu vermeiden, ist es erstmal wichtig, du musst mal wissen, wo passieren denn Unfälle. Die allermeisten Unfälle, also 70%, sind Alleinunfälle. Du bist mit deinem Fahrrad irgendwo und du fällst, ohne dass jemand von außen auf dich einwirkt. Und das hat natürlich auch oft mit Geschwindigkeit und vor allen Dingen mit Bodenbeschaffenheit zu tun. Ja, kann ich erkennen, wo ich hinfahre? Und das bedeutet beispielsweise im Herbst, du hast vielleicht noch nicht das richtige Licht am Fahrrad, da liegen aber schon nasse Blätter auf dem Boden. Ne? Das sind alles Gefahrenstellen, die kannst du vermeiden, wenn du von vornherein weißt, okay, jetzt die äußeren Bedingungen sind gefährlicher als im Sommer. Das heißt, ich fahre langsamer. Ne? Ein Problem ist dann eben echt die Geschwindigkeit. Ich habe gesagt, sozusagen 70% sind Alleinunfälle. So, wenn ich weiß, okay, ich fahre eben, weiß ich nicht, im Dunkeln eine Strecke, die ich nicht gut einsehen kann. Dann fahre ich langsam. Also ich kann mich an drei Unfälle erinnern, die ich hatte. Das war einmal im Winter, im Dunkeln, abends 20 Uhr, fahre nach Hause im Feldweg und fahre in ein Loch rein. Habe ich nicht gesehen. Ne, hatte mein normales Licht, habe das Loch nicht gesehen. Und dann vornüber über den Lenker. Gerade, was du nicht haben willst im Winter. Dann waren es einmal Straßenbahnschienen, die nass waren. Ne, also zu schnell über die Straßenbahnschienen gefahren, nicht im richtigen Winkel, bei Feuchtigkeit. Und das Dritte, naja, das hat man eben nicht gerne, das rechtsabbiegendes Auto hat mich nicht gesehen. Ne? Und das ist eine Komponente, also bei diesen 30% Unfälle mit Unfallgegner, man muss immer davon ausgehen, dass das Auto einen nicht sieht. Also du darfst nie davon ausgehen, dass sozusagen der Autofahrer dich immer wahrnimmt, auch wenn er dich anguckt. Also das war dieses Erlebnis mit dem Unfall. Ne? Ich dachte, die guckt mich doch an. Ne? Sie sieht mich doch. Ne? Die hat durch mich durchgeguckt und ist dann gefahren. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Komponente beim Radfahren. Das Wichtige ist nicht, dass man ganz, ganz schnell von A nach B kommt und einen Rundenrekord macht oder man sich sozusagen in den Vordergrund stellt, sondern die Rücksichtnahme gegenüber den anderen Verkehrsteilnehmern und immer dran denken, Prävention ist das Beste, indem man sozusagen immer davon ausgeht, dass der andere dich nicht immer sofort sieht.
Von wegen Prävention, wie sieht's denn mit dem Helm aus? Der ist ja jetzt gesetzlich nicht vorgeschrieben. Ist das Verhandlungssache oder ist das ein Must-Have?
Na, das ist das Tolle am Rennradfahren. Wenn man sich daran erstmal gewöhnt hat, dann fährt man jede Strecke mit Helm, weil man ohne Helm gar nicht mitfahren darf. Und das ist sicher ganz wichtig in der Erziehung, weil du siehst oft, sag mal, 12-, 13-, 14-Jährige ohne Helm. Und da müssen man sozusagen als Eltern frühzeitig einschreiten und das Must als Bedingung sehen.
Ist es für dich ein Must, eine Selbstverständlichkeit, Helm zu tragen?
Ja, klar. Es passiert mir manchmal, ich fahre von zu Hause los, morgens zur Arbeit, und dann fasse ich hier oben auf meinen Kopf und da fehlt was. Weil das ist so ein Automatismus, du fährst immer mit Helm. Und aus irgendeinem Grunde, weiß ich nicht, habe ich auf einmal keinen auf. Und was machst du dann? Aber sofort umdrehen, ne? Und nach Hause den Helm holen. Also es sind ja nur ein paar hundert Meter, wenn dir das dann auffällt, aber ohne Helm gibt's nicht.
Wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass Unfälle mit E-Bikes oft schlimmer ausgehen. Es gibt ja Menschen, die behaupten, E-Bikes sind grundsätzlich gefährlicher als Bio- oder Pushbikes, also Fahrräder ohne Motor. Wie siehst du das? Sind E-Bikes gefährlicher?
Was wir wissen, ist, dass wir mit dem E-Bike im Durchschnitt so 2 Kilometer schneller fahren, 19 statt 17. Das heißt also, du hast eine höhere Bewegungsgeschwindigkeit. Was aber der Hauptfaktor ist, ist, dass E-Bike-Fahrer im Durchschnitt älter sind. Und wenn man stürzt, dann ist der ältere Mensch immer stärker betroffen als der jüngere. Die Knochen sind nicht mehr so fest beispielsweise. Man kann nicht so gut reagieren. Also die Unfallschwere wird vor allen Dingen durch das Alter des Fahrers bestimmt. Und die Unfallstatistiken selbst für E-Bike und Radfahrer entstammen ja alle dem Verkehr. Das sind die gemeldeten Unfälle bei der Polizei oder wenn du in Krankenhäuser gehst und du machst Studien und schaust denn sozusagen, wie viele schwere Unfälle gab es denn bei E-Bikern und Fahrradfahrern. Und was wir jetzt gerade durchführen, ist, dass man auch wieder mit 2000 Menschen, dass man 2000 Menschen über ein Jahr beguckt und schaut, wie viele Unfälle haben die denn? Sodass du sozusagen richtig sagen kannst, unterscheidet sich der E-Biker überhaupt vom Radfahrer hinsichtlich der Unfallhäufigkeit? Ne? Bei der Schwere, ich wiederhole mich jetzt, bei der Schwere, das Alter spielt eine wichtige Rolle, weil der Körper eben nicht mehr so reagieren kann wie bei einem jungen Menschen.
Und deshalb, wie du schon gesagt hast, Uwe, immer vorausschauend fahren. Ich bin gespannt auf das Ergebnis der Studie. Wenn die fertig ist, dann sag uns auf jeden Fall gerne Bescheid. Ich möchte gerne jetzt noch auf das Thema Ergonomie kommen. Du hast es vorhin schon angedeutet. Wenn mir der Hintern wehtut beim Radfahren, dann kann das auch an der Ergonomie des Rades liegen, dass die nicht ganz passt. Ich muss sagen, ich denke mir dann oft, wenn ich eine längere Tour gefahren bin, naja, es gehört dazu, dass mir irgendwie der Hintern nachher wehtut. Wie schlimm sind denn die Probleme, die ich wirklich verursachen kann, wenn das Rad ergonomisch nicht für mich passt? Also ist das okay, wenn man da so ein bisschen drüber sieht, so wie ich, und denkt, naja, tut halt jetzt der Hintern ein bisschen weh? Oder sagst du, da muss man schon aufpassen, da kann man schon auch wirklich was kaputt machen?
Naja, das Kniegelenk ist ein schönes Beispiel. Wenn du eben zu tief sitzt, dann ist der Druck der Kniescheibe an den Oberschenkel viel stärker, als wenn du hoch sitzt. Ne? Und wenn du da vorgeschädigt bist, dann kann es eben auch sein, dass dir das Kiel stärker wehtut oder dass die Patellasehne dir wehtut. Ich finde, man kann sich ganz schön entlasten dadurch zum Beispiel, dass man am Lenker unterschiedliche Griffhaltungen möglich macht. Ja, damit kannst du zum Beispiel die Nackenschmerzen, die oft auftreten, entlasten. Dadurch, dass du eben mal einen Obergriff hast oder vielleicht auch diese Hörner an der Seite hast. Also du kannst immer wechseln mit den Griffen. Dann finde ich es wichtig, dass man eine gefederte Sattelstütze hat. Also man muss nicht unbedingt ein Mountainbike haben, um eine Federung der Sattelstütze zu haben. Die kann man sehr, sehr gut nachrüsten. Und damit kannst du die Stöße auf die Wirbelsäule, auf die Bandscheiben ganz stark reduzieren. Also vorbeugt, ne, dass das nicht passiert. Und so hast du sozusagen Möglichkeiten, sowohl den Rücken zu entlasten, Schulter, Arm. Wenn die jetzt einschlafen, die Hände zum Beispiel, wechselst du die Griffhaltung. Ne, passiert mir auch regelmäßig. Ne, wechselst du einfach die Griffhaltung. Oder beim Rennrad hast du ja auch 1, 2, 3 verschiedene Griffhaltungen, die du wechseln kannst. Hast du immer die Möglichkeit, naja, jetzt entlaste ich die Halswirbelsäule durch einen anderen Griff beispielsweise. Mhm. Und dann gibt es auch noch die Einstellung des nach vorne Beugens. Wie stelle ich den Lenker ein zum Beispiel? Wie weit muss ich mich nach vorn beugen? Das ist sicher so, dass man erstmal anfängt mit einer relativ aufrechteren Haltung. Also dass du eine leichte Vornbeugung hast, aber nicht, dass du sozusagen wie der Radrennsportler auf dem Lenker liegst. Das muss nicht sein. Das, was immer wieder auffällt, ist, du versuchst, die Wirbelsäule zu strecken, dass du sozusagen einen geraden Rücken hast. Ne? Und das ist aber auch was, was ermüdet. Das ermüdet, also diese Muskulatur, die den Rücken streckt, ermüdet genauso wie die Beinmuskulatur. Da muss man immer wieder dran denken, dass man sich wieder in die richtige Sitzhaltung bringt.
Du hast gerade schon von den eingeschlafenen Händen gesprochen, von diesen Taubheitsgefühlen. Was passiert denn da genau? Das passiert ja auch manchmal auf dem Rennrad mit den Füßen.
Naja, du hast ja sozusagen den Nerv, der von der Wirbelsäule bis hin zur Hand geht, okay? Und wenn du immer eine gleiche Haltung hast, dann bedeutet das, dass du nicht die gute Durchblutung in diesen Bereichen hast und den Nerv nicht richtig, ich sag mal, wechselnd belastest. Du hast immer die gleiche Belastung. Und das ist praktisch für den Menschen typisch. Jeder hat seine eigene Situation, die immer wieder kommt. Ja, immer wieder die linke Hand zum Beispiel, die einschläft. Und dann schüttelst du wieder aus und guckst und fasst sie wieder anders. Also das ist praktisch so, dass du deine Schwachstelle, wenn du die kennengelernt hast, natürlich von vornherein so behandelst, dass du eben immer wieder wechselst.
Guter Tipp. Einen kleinen Fahrradergonomie-Check mit Stefan gibt's dann am Schluss nochmal in unserem Goodie to go. Uwe, mich würde noch vielleicht ein Mythos interessieren, den ich doch immer wieder höre. Fahrradfahren macht impotent. Ist da irgendwas dran?
Da ist nichts dran, das stimmt nicht.
Das war klar und deutlich.
Da gibt's keine Studien, die sagen, nee, lass das Fahrradfahren sein.
muss man sich keine Sorgen machen. Das ist doch auf jeden Fall sehr gut.
Es gibt eine sehr, sehr gut publizierte Untersuchung von Radrennfahrern, die die Tour de France gefahren sind im Laufe ihres Lebens aus Frankreich. Und man hat dort untersucht, was waren die Gründe, warum sind diese Radsportler verstorben und lebten die länger oder kürzer als andere Franzosen, die nicht Radrennen gefahren sind. Und da waren in fast allen Erkrankungsbereichen die Radrennfahrer besser. Sie lebten länger und hatten viel weniger Erkrankungen.
Wow, sogar bei Profisportlern oder gerade?
Ja, ja. Okay. Das ist eine sensationelle Studie. Also ist vor 3-4 Jahren rausgekommen. Und da hat man eben Tour de France-Fahrer verglichen hinsichtlich ihrer Gesundheit mit Matched Pairs aus Frankreich.
Spannend. Uwe, wir wollen noch zu dem Punkt vielleicht Vorbereitung sozusagen vor dem Radfahren kommen. Ich persönlich schwinge mich ehrlicherweise immer kalt aufs Fahrrad oder ja doch eigentlich immer. Wenn ich Kampfsport trainiere, würde ich niemals auf die Idee kommen, ohne mich aufzuwärmen und mich zu dehnen zu starten. Wie ist es dann mit dem Fahrradfahren? Macht es in bestimmten Fällen Sinn, sich da vorher aufzuwärmen? Und falls ja, wie könnte so ein Aufwärmen aussehen?
Das typische Aufwärmen im Radfahren ist ja das langsame Losfahren. Also der Körper braucht ja ungefähr 5 Minuten, bis er so im Energiestoffwechsel auf vollen Touren ist. Und wenn man sich mit der Bewegung aufwärmt, die man auch später intensiv macht, ist das voll ideal. Wenn ich jetzt eine hohe Belastung im Kraftbereich habe, ich muss jetzt die Gewichte hochstemmen, dann muss ich natürlich dehnen vorher, ich muss die Muskeln erwärmen. Das ist eine ganz andere Art der Vorbereitung. Aber was dem Radfahrer auf jeden Fall hilft, ist, wenn er zu Hause ist, dass er auch sich wieder streckt. Dass er sozusagen die Muskeln, die er in eine Richtung immer bewegt hat, dass er die auch durch die Streckung oder durch die Dehnung wieder antagonistisch aktiviert.
Ach cool, also gerade nach längeren Touren dehnen hinterher ist gut.
Ein einfaches Beispiel ist, beim Radfahren beugst du ja in der Hüfte und wenn du dann gefahren bist, hast du immer diesen Beugewickel praktisch. Und was sich da gut eignet, ist, dass man an der Ferse anfasst und den vorderen Oberschenkel dann dehnt, indem man eben die Ferse nach hinten an den Po zieht. Das ist genau die Übung, die du als Radfahrer hinterher gut bräuchtest.
Ach super, werde ich mal ausprobieren.
Ich würde ganz gerne nochmal über Ernährung sprechen. Also gibt's da auch Möglichkeiten, den Trainingseffekt oder die Fitness zu steigern durch richtige Ernährung? Ich meine, ich bin Pendler, ich fahre jeden Tag. Da ernähre ich mich jetzt nicht speziell, aber ich fahre auch am Wochenende gern mal eine Tour oder für ein paar Stunden oder auch mal eine längere Tour. Brauche ich da eine ganz spezielle Ernährung? Hast du da eine Empfehlung?
Hast du schon mal einen toten Punkt gehabt?
Ja, klar, natürlich.
Also ich auch. Da kommst du ja einfachste Hügel nicht mehr hoch. Das heißt aber, die Ernährung ist dann besonders wichtig, wenn die Strecken länger sind. Also wann spielt das eine Rolle? Immer dann, wenn die Belastungen so sind, dass deine Kohlenhydratspeicher in der Muskulatur leer gehen. Und das ist in etwa so nach 1,5 bis 3 Stunden der Fall, je nachdem, wie schnell man fährt. Und wenn man jetzt zum Beispiel eine 100-Kilometer-Strecke fährt, am Ende noch ein paar Hügel hat, dann kannst du davon ausgehen, dass wenn du sozusagen nichts während dieser Zeit zu dir nimmst, dass deine Speicher auch leer sind und du dann vielleicht nicht mehr hochkommst. Was mache ich dagegen? Erstmal esse ich vor dem Radfahren vernünftig, also direkt vorher schon, was Kohlenhydratreiches, zum Beispiel Haferflocken, kochendes Wasser drauf, ein bisschen Saft dazu. Es ist gut verdaulich und kann ich eine Viertelstunde vorm Radfahren nehmen. Und da habe ich schon mal die erste Stunde mit abgedeckt mit den Kohlenhydraten. Es ist ja so, dass der Körper direkt die Kohlenhydrate über den Darm ins Blut bekommt und dann in die Muskelzelle. Und wenn du das hinbekommst, dann sparst du ja deine körpereigenen Energiespeicher. So ist es also empfehlenswert, dass du, ich sag mal, so praktisch auf dem Fahrrad so alle halbe Stunde auch eine kleine Mahlzeit zu dir nimmst. Also ich persönlich bin jetzt kein Fan von den ganzen Riegeln beim Training, sondern ich habe dann mein Honigbrot.
Ein Honigbrot.
Ich schmiere mir aber 4 Honigbrote, tue die hinten hinein und dann nehme ich die. Da hast du sozusagen die kurz verfügbaren Kohlenhydrate im Honig und die länger verfügbaren Kohlenhydrate im Vollkornbrot.
Und wenn man dann so eine kleine Fahrradreise macht oder auch eine kleine Tour, dann vorab einen Teller Nudeln, wie es immer so schön heißt, und einen Liter Cola trinken oder was anderes?
Oh, bloß keine Cola. Man möchte ja, wenn man jetzt die Kohlenhydrate zuführt, durch das Essen die Kohlenhydrate über längere Zeit aus dem Darm ins Blut bekommen. Und bei Cola geht das ja im Schwung innerhalb der nächsten 10 Minuten, Viertelstunde. Und ab dann kommen keine Kohlenhydrate mehr, weil der Zucker, der Einfachzucker, schon im Blut ist. Und deshalb ist es, was ich vorhin sagte, die ideale Kombination, wenn man zum Beispiel weiche Haferflocken mit was Kochendem auffüllt, bisschen Saft dazu, und dann kannst du das sozusagen kurz vorher essen. Das würde jetzt ausreichen, um zum Start von zum Beispiel so einer 2- bis 3-Stunden-Tour gut zurechtzukommen.
Und zum Schluss unser Goodie to go.
Zum Schluss möchten wir euch wie immer noch einen ganz praktischen Tipp mitgeben. Diesmal, wie ihr euer Fahrrad optimal ergonomisch einstellen könnt und auch ein bisschen, was ihr beim Fahrradkauf beachten könnt. Und ich habe ja den Radelprofi hier, Stefan. Lass uns das mal gemeinsam durchgehen. Erstens die Sitzposition. Ich frage mich ja immer, ist mein Sitz hoch genug eingestellt oder zu tief? Was kann man denn da beachten?
Ja, das ist wirklich wichtig. Also es ist wirklich wichtig, die Position genau zu justieren. Und deswegen gleich zu Beginn einfach erstmal aufs Fahrrad setzen, das Bein ausstrecken. Und die Ferse, die sollte auf dem Pedal stehen. Also so, dass das Pedal wirklich am tiefsten Punkt ist. Und ja, es ist wichtig, dass das Knie, wenn der Fuß dann auf dem Pedal ist, dass das locker ist, also nicht ganz durchgedrückt. Und man sollte auch dann bei der Sitzposition darauf achten, dass das Becken dann beim Treten nicht irgendwie seitlich wegkippt, weil dann ist der Sattel zu hoch und die Knie tun dann weh, wenn die Sitzposition nicht passt. Beim Sattel finde ich es außerdem total wichtig, wirklich darauf zu achten, dass er horizontal steht. Das kann sein, dass der sich mal ein bisschen verstellt und dann wird natürlich der Druck dann wirklich in dem Bereich am Gesäß dann wirklich sehr, sehr hoch.
Habe ich verstanden. Und im Vergleich jetzt der Lenker. Was muss ich denn beim Einstellen des Lenkers beachten? Ich sitze immer relativ aufrecht und mir wird dann immer gesagt, eigentlich muss man fast liegen so da vorne. Wie muss der Lenker denn eingestellt sein?
Ich meine, da geht es ja um die Haltung des Oberkörpers. Und die entscheidet ja wirklich darüber, welche Muskeln beansprucht werden. Also wenn wir Schmerzen beim Radeln, wenn wir Schmerzen in Nacken oder Schulter oder Rücken haben, dann ist das ein Zeichen dafür, dass einseitige Belastung vorliegt. Und deswegen sollte natürlich die Muskelarbeit möglichst harmonisch verteilt sein. Und deswegen, ja, Lenkereinstellung, die muss wirklich optimal sein. Das ist wichtig. Und dafür braucht es natürlich auch so als Kontrolle, es ist ganz hilfreich, mal zu schauen, ob die Arme wirklich so im 90-Grad-Winkel zum Oberkörper stehen. Weil dann hat man schon den Hinweis, dass die Lenkerstellung passt. Und beim Lenker, da geht es ja natürlich auch um die Handgelenke. Wenn die Nerven in den Handgelenken, wenn die auf Dauer unnatürlich abgeknickt sind, dann kann es passieren, dass zum Beispiel dann die Hände auch taub werden, die Handflächen taub werden. Also auch darauf achten, dass das nicht eine unnatürliche Position ist. Und da kann es nämlich wirklich so zu Kribbeln und Taubheit kommen. Und deswegen ist wichtig, der richtige Lenker. Und es gibt auch ergonomische Griffe, die wirklich dazu beitragen, dass der Druck in den Handflächen, dass der gleichmäßig verteilt ist.
Jetzt sind wir schon darauf, wo man auch beim Kauf drauf achten kann. Also sagst ergonomische Griffe, finde ich total interessant. Für mich ist der Sattel immer wichtig. Ich habe immer das Gefühl, mir tut der Hintern irgendwann weh. Worauf kann man denn beim Kauf achten für einen, ich sage jetzt mal aus meiner Perspektive, gemütlichen Sattel?
Das ist extrem wichtig. Also es ist im Grunde wie bei Schuhen. Maßgeschneiderte Schuhe passen besser. Und ein Sattel, da gibt es wirklich große, große Unterschiede. Idealerweise lässt man sich wirklich im guten Fahrradfachhandel auch einfach mal vermessen. Also wie breit sind denn zum Beispiel meine Sitzbeinhöcker? Ein weicher Sattel, wenn der zu weich ist, dann sinken die Sitzknochen ein. Und das kann dann wirklich auch im Gewebe, also in diesem tiefer liegenden, empfindlichen Gewebe, kann das wirklich zu Reizungen führen. Und bei den Muskeln, bei den Sehnen ansetzen. Deswegen wirklich auf die richtige Sattelbreite achten und darauf achten, dass der Sattel nicht zu weich ist. Und ich meine, Schmerzen sind immer ein Zeichen dafür, dass was nicht passt. Es gibt Druckschmerzen, es gibt brennende Schmerzen und das im Sitzbereich, das ist einfach wirklich, wirklich unangenehm.
Das sind jetzt schon viele gute Tipps. Danke dir, Stefan. Wenn ich mir da unsicher bin, du hast es schon ein bisschen angedeutet, macht es dann Sinn, dass ich einfach mal zum Fahrradladen um die Ecke gehe und mich mal vermessen lasse und das richtig einstellen lasse?
Unbedingt. Also schlussendlich, das sind die Experten, die dazu beitragen, dass man bequem und richtig und ergonomisch korrekt auf dem Bike sitzt.
Uwe, wir sind damit am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Ich fand besonders spannend einfach eure Studie zu den E-Bikes und beginne wirklich darüber nachzudenken, weil ich das sehr gut nachvollziehen kann, dass man es leichter in den Alltag einbauen kann. Vorhin schon erzählt, ich wohne in so einem 300-Seelendorf oben auf einem Hügel und beim Nachhausefahren muss man den Berg halt immer wieder hoch und ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass man dann eher sagt, mit dem E-Bike mache ich das, wenn ich dann wirklich sehr müde bin, kann ich die Unterstützung des Motors nutzen. Du bist ein guter Motivator, das habe ich schon festgestellt. Hast du abschließend noch einen persönlichen Tipp für Neueinsteiger oder Leute, die bisher wenig Rad fahren, das gerne mehr machen möchten, wie man sich motivieren kann?
Also beim E-Bike ist es so, mal ausleihen, mal ausprobieren, eine Woche das E-Bike nutzen und dann bewerten, mache ich damit mehr, ersetze ich dadurch Fahrten. Also das Erlernen erstmal, weil der Kauf ist ja immer eine große Hürde. Und das andere ist, jetzt kommt der Frühling, es fängt langsam an zu grünen, da würde ich mich doch schnell mal verabreden für den nächsten Sonntag, um eine Tour zu machen mit Freunden. Und wenn ich mich verabredet habe, dann komme ich da nicht wieder von weg.
Das ist ein guter Trick, glaube ich. Ich glaube auch, dass der bei mir funktionieren könnte. Uwe, vielen, vielen Dank nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war sehr, sehr spannend. Schön, dass du heute zu Gast bei Auf Herz und Nieren warst.
Ich wünsche euch eine schöne Radtour heute Abend zurück.
Danke.
Bei dir weiß ich das ja gar nicht genau, aber bei Stefan weiß ich es ja.
Danke, Uwe. Auf jeden Fall.
Und auch dir, Stefan, möchte ich ganz herzlich danken, dass du mit mir zusammen diese Folge moderiert hast. Das können wir gerne bei Gelegenheit mal wiederholen. Mehr von Stefan und ganz viele spannende Infos rund um das Thema E-Bike findet ihr auf www.focus-mobility.de oder auf dem YouTube-Kanal von Focus E-Bike. Beide Links findet ihr in unseren Shownotes. In diesem Zusammenhang haben wir eine Frage an euch. Fahrt ihr denn lieber mit dem E-Bike oder mit dem Biobike? Wir haben mal eine Umfrage auf Spotify gestartet und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr dort mitmacht und abstimmt. Wir sind sehr gespannt auf das Ergebnis.
Und dann noch ein Linktipp von Focus Gesundheit empfohlene Sportmediziner. Die packen wir euch auch noch in die Shownotes.
In unserer nächsten Folge räumen wir mit Mythen rund um das Thema Schlafen auf. Wir klären unter anderem, ob Frauen mehr Schlaf benötigen als Männer und ob wir heute schlechter schlafen als früher.
Am besten klickt ihr gleich auf die Glocke, dann verpasst ihr diese Folge nicht. Und ja, bewertet doch auf Herz und Nieren einfach mal auf Spotify, bei Apple Podcasts oder wo auch immer ihr uns zuhört. Ihr wisst gar nicht, wie sehr meine Kollegin Andrea und Antonia sich darüber freuen.
Und wenn ihr Fragen oder Themenwünsche habt, dann dürft ihr euch wie immer jederzeit per E-Mail an uns wenden. Schreibt einfach an podcast@focus-gesundheit.de oder nutzt die Kommentarfunktion direkt auf Spotify. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.